Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In 4 Jahren soll das Dresdner Residenzschloss wieder in neuem Glanz erstrahlen und einen Vorgeschmack auf die künftige Pracht gibt jetzt schon das Herzstück des Ganzen. Die Paraderäume sind ab Samstag wieder geöffnet und schon heute durfte die Presse einen Blick hineinwerfen. Ich bin jetzt mit Marion Ackermann, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, verbunden. Guten Abend, Frau Ackermann.
Guten Abend, Frau Gerg.
Wie ist es denn geworden? Sind Sie zufrieden?
Ja, natürlich. Es ist sehr, sehr prächtig. Das heißt, dass man, wenn man die Räume betritt, die zum einen lichtdurchflutet sind und man auch einen unglaublichen Blick nach außen hat und zum anderen die Materialien einem zum Staunen bringen. Also unglaublich viel Gold, aber auch viele Originalgemälde, Möbel. Und es ist, man ist wie in einem ganz anderen Reich gelandet und kann sich intensiv hineinversetzen in die damalige Geschichte.
Erzählen denn diese Räume auch Geschichten? Steckt da viel drin, wo man quasi auch ins Erzählen kommt über frühere Zeiten?
Ja, was halt vielleicht für uns fremd ist, aber höchst spannend, dass man damals ja in allen Vorgängen einem extrem durchkomponierten Zeremoniell unterlegen war. Also alles, was aufs Genaueste durchkomponiert, je nach Rang. Jeder wurde auf seinen Rang zurückverwiesen. In den beiden Vorzimmern zum Beispiel mussten bestimmte Personen dann verbleiben und durften nicht weitergehen. Nur einige wenige durften ins Audienzgemach eintreten. Und dann hatte natürlich das Schlafgemach noch mal eine ganz besondere Funktion. Nicht unbedingt, um zu schlafen, sondern um sich zurückzuziehen für intimere Gespräche. Und dieses Zeremoniell ist im Übrigen von einem Leipziger kritischen Beobachter Julius von Rohr beschrieben worden. Und das ist dann, hat dann in einem großen Werk von 900 Seiten ist es gemündet. Und wenn man das mit heute vergleicht, also heute gibt es auch Rituale natürlich, gerade in Dresden. Aber es ist uns natürlich schon fremd, weil nach der Aufklärung all diese Dinge aufgelöst worden sind. Aber man könnte trotzdem ja die These vertreten, dass es Rituale braucht, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Und das kann man eben dort in diesen Räumen, kann man sich diesen Vergleich hingeben und das versuchen nachzuvollziehen, wie das damals war in der Zeit des Barock.
Sie haben es ja schon ein bisschen gesagt, waren das denn rein repräsentative Räume oder wofür waren diese Paraderäume ursprünglich gebaut und eingerichtet worden?
Ja, also unser Schloss in Dresden nennt man ja auch bewusst das Residenzschloss. Das heißt, es war eine wirkliche Residenz, wo die Herrscher auch waren, physisch anwesend waren und wo sie auch als Kunstsammler anwesend waren. Das Residenzschloss ist auch der Sitz, wo die Kunstkammer gegründet wurde und wo sich das historische grüne Gewölbe befunden hat. Also alles war wirklich dort physisch. Und dann darüber hinaus war es in der Zeit August des Starken ein Ort, den er in eigentlich relativ kurzer Zeit, in etwa 2 Jahren, ausgebaut hat, um, als er seinen Sohn vermählte an Maria Josepha, versuchte, seinen Herrschaftsanspruch zu untermauern. Und man könnte sagen, er ist bestimmten Spielregeln ist er gefolgt, wie im Zeremoniell, aber dann hat er es immer wieder durchbrochen. Er hat es übersteigert. Er hat das Tollste aus Europa zusammengesammelt. Er hat versucht, seinen Herrschaftsanspruch dadurch zu untermauern, dass er im Grunde so große Leistungen vollbracht hat, die dann große Kunst wurden. Und das ist gerade dieser spannende Bereich, wo er das durchbricht und was ganz Eigenes schafft.
Sie haben gesagt, diese Paraderäume, die seien das Herzstück des Residenzschlosses. Hat denn bedeutet das, dass dann die Eröffnung auch eine besondere Bedeutung hat innerhalb des gesamten Modernisierungsprozesses?
Ja, das muss man unbedingt so sagen, weil das Dresdner Residenzschloss, was ja weitgehend 45 zerstört worden ist, folgt ja in dem Wiederaufbau nicht dem Zeitschnitt von 45 oder der Zeit kurz davor, sondern man hat es praktisch purifiziert und verdichtet auf den Zeitschnitt von 1719, als es eben zu dieser großen fürstlichen Hochzeit kam und eigentlich ein Höhepunkt der Repräsentation damals erreicht worden ist. Und in den bisherigen Teilen sieht man, dass man sich damals entschieden hat, es auch zu einem modernen Museumsbau zu machen. Das heißt, die reichen Kunstsammlungen, die sächsischen Kunstsammlungen werden dort vor Augen geführt. Was man aber jetzt eröffnet an diesem Wochenende, ist insofern das Herzstück, als man versteht, wie weit es auch wirklich für politischen Machtanspruch und Repräsentation genutzt wurde.
Und Sie haben ja mit einem starken Andrang zu rechnen am Wochenende, oder? Man kriegt schon gar keine Zeitkarten mehr, denn Sie müssen die Leute ja so quasi gestaffelt da reinlassen, nicht?
Ja, der Andrang ist groß. Er ist groß bei der sächsischen lokalen Bevölkerung. Aber wir haben auch Gäste aus ganz Europa. Denn man muss ja einfach betonen, es war im 18. Jahrhundert ein gigantisches europäisches Projekt. Und es ist heute wieder. Es sind Handwerksbetriebe aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien zugange, weil das Wissen um die Wiederherstellung des Kunsthandwerks ist häufig verloren gegangen und ist nur an bestimmten Orten noch zu finden. Und so mussten alle zusammenarbeiten, um das möglich zu machen. Und das spiegelt sich auch in unserem großen internationalen Interesse.
Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Vielen Dank für dieses Gespräch und ein schönes Eröffnungswochenende wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank dafür. Wir freuen uns darauf.